Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir unterhalten uns heute über Auszahlpläne und Rentenversicherung. Anlass für dieses Gespräch ist das bevorstehende Gesetz zur Reform der privaten Altersvorsorge. Wir erwarten eigentlich in den nächsten Wochen schon einen Entwurf. Und ich möchte mich unterhalten mit meiner Kollegin Lina Todorova, Leiterin Altersvorsorgepolitik aus unserem Berliner Büro, und unserem Leiter Research Markus Michel. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wir stehen kurz davor, diesen Gesetzentwurf zu erhalten. Es wird die größte Reform im Bereich der privaten Altersvorsorge seit der Einführung von Riester im Jahr 2002. Nach 2002 ist ja in all den Merkel-Jahren nie etwas passiert. Und jetzt kommt tatsächlich eine große Reform. Kernstück dieser Reform wird sein, ein Altersvorsorgedepot. Und in dieses Altersvorsorgedepot wird man Wertpapiere legen dürfen, Fonds legen dürfen, sogar einzelne Aktien legen dürfen. Und das Besondere darin, und das ist der eigentliche Quantensprung im Bereich der Altersvorsorge in Deutschland, das Besondere wird sein, es wird keine Garantie erforderlich sein und es wird keine Rentenversicherung abgeschlossen werden müssen für die Auszahlphase. Und das ist tatsächlich für Deutschland revolutionär. Denn was hatten wir bislang? Wir hatten bislang das Mantra, dass Altersvorsorge nur das ist, was sowohl eine lebenslange Auszahlung als auch eine Garantie enthält. Alles andere war keine Altersvorsorge, sondern Vermögensbildung. Vermögensbildung ist ganz nett, aus politischer Sicht. So war es zumindest immer, kann man machen, für die Reichen. Aber Altersvorsorge ist etwas viel Wichtigeres, muss deswegen auch staatlich gefördert werden. Und drum gab es staatliche Förderung, zum Beispiel im Rahmen des Riester-Programmes, nur für Produkte mit Garantie und Leibrente. Und das soll nun Geschichte sein, das wird auch Geschichte werden. Wir werden also diesen Entwurf erhalten. In diesem Entwurf wird weder eine Garantie noch eine Verpflichtung zu einer Leibrente stehen. Aber ein Entwurf ist noch kein Gesetz. Und es gibt zwar eine ganz, ganz breite Zustimmung, sowohl für den Garantieverzicht als auch für den Verzicht auf eine Rentenversicherung, aber wir können uns natürlich vorstellen, dass die Lebensversicherer das mit ganz anderen Augen betrachten. Und wenn wir dann erstmal in die politische, parlamentarische Diskussion einsteigen, werden wir natürlich mit diesem Widerstand konfrontiert werden. Und deswegen haben wir uns nun gefragt, welche sachlichen Argumente sprechen für den Auszahlplan, also für die Fondsrente, und welche sachlichen Argumente sprechen für eine Rentenversicherung? Wir haben da eine Studie gemacht dazu und deswegen stelle ich auch an den Co-Autor dieser Studie die allererste Frage, Markus Michel. Die Ergebnisse dieser Studie, wie schauen die denn eigentlich aus? Was habt ihr denn da ausgerechnet? Weil der Vorwurf der Versicherer, das möchte ich noch ganz kurz voranstellen, der Vorwurf ist ja der, so ein Auszahlplan, der ist leer, wenn die Leute 80 oder 85 sind und dann liegen sie die restlichen 20 Jahre, die sie noch Lebenszeit haben, dem Staat auf der Tasche. Das heißt, der Staat ist verpflichtet, Transferleistungen für all diejenigen bereitzustellen, die keine Rentenversicherung haben, sondern einen Fondssparplan gewählt haben. Was ist dran an dem Argument?
Der Fondsauszahlplan sieht ja so aus, dass zu Rentenbeginn das Ersparte in einen oder in mehrere Fonds investiert werden und dann eine monatliche Entnahme stattfindet, die eben typischerweise ein paar hundert Euro sein wird. Und wenn irgendwann dieses Geld aufgebraucht ist, dann gibt es keine Garantie, keinen Ersatz von irgendeiner Stelle, dann hat man in dem Sinne Pech gehabt. Jetzt haben wir uns aber gefragt, wie groß ist denn überhaupt das Risiko, dass es dazu kommt, dass also am Ende des Geldes noch Leben übrig ist sozusagen, und haben herausgefunden, dass es sehr gering ist. Denn damit das Geld vorzeitig aufgebraucht ist, müssen ja zwei Sachen zusammenkommen. Erstens muss man sehr lange leben und natürlich steigt die Lebenserwartung. Die Menschen werden immer älter, aber es ist eben auch nicht so, dass alle ein biblisches Alter erreichen. Es sind dann eben doch nur einige. Die allermeisten versterben eben irgendwo so im Bereich 80, 90 Jahre spätestens. Das ist also eine ordentliche Zeit, aber es sind auch nicht die Fälle, die von Versicherern oft vorgebracht werden, von über 100-Jährigen.
Die kommen immer mit Sterbetafeln, nachdem man 103 oder 105 Jahre alt wird.
Das gibt es, aber das ist natürlich trotzdem die Ausnahme. Und zweitens, zur langen Lebensdauer muss natürlich auch noch ein schlechtes Kapitalanlageergebnis dazukommen. Denn meistens, ich sage das mal in Anführungsstrichen gedanklich, bewegen sich ja die Kapitalmärkte nach oben. Das heißt, man muss schon erhebliches Pech haben, dass man nicht nur sehr alt wird, sondern auch noch einen besonders schlechten Zeitpunkt für die Kapitalanlage erwischt. Und dass das beides zusammenkommt, ist sehr selten. Wir haben berechnet, dass es in ungefähr 4% der Fälle dazu kommt, wenn man die Auszahlung so wählt, wie sie die Garantiewerte bei Rentenversicherungen aktuell sind, also bei Leibrenten. Und das ist natürlich nicht sehr viel. Das lässt sich managen und vor allem die 4%, das sind natürlich nicht Fälle, die überhaupt keine Rente kriegen, sondern die kriegen einen gewissen Zeitraum am Ende ihres Lebens keine Fondsrente mehr. Also nur bei 1,2% sind es tatsächlich 5 Jahre oder mehr und trotzdem haben die natürlich viele Jahre eine Zusatzrente bezogen. Und das ist ja auch das Ziel des Ganzen, eine Zusatzrente zu erzielen und keine Basisabsicherung.
Ich glaube, das mit der Zusatzrente ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Versicherer tun ja so, als gäbe es keine staatliche Grundversorgung mehr und als gäbe es auch keine gesetzliche Rentenversicherung. Das Argument, das sie gegenüber der Politik verwenden, dass dann der Staat zu Transferleistungen verpflichtet wäre, greift ja schon deswegen nicht, weil wir in der heutigen Welt viel mehr Menschen haben, die gar keine private Altersvorsorge haben. Was ist mit all denjenigen, die keine private Altersvorsorge haben? Die machen ja noch viel weniger. Da reden wir gar nicht über die Dauer an Auszahlphase, sondern da fangen wir von Anfang an bei Null an. Ist für all diese Menschen eine staatliche Transferleistung erforderlich? Also diejenigen, die die Geschichte glauben, die sagen, der Staat muss drauflegen, um Altersarmut zu verhindern, die gehen offensichtlich davon aus, dass es keine gesetzliche Rente mehr gibt. Oder sie müssten eigentlich zugeben, wenn sie dieses Argument kaufen, dass die gesetzliche Rente nicht zum Leben reicht. Jetzt möchte ich den Politiker sehen, der sich hinstellt und zugibt, okay, liebe Wähler, die gesetzliche Rente reicht nicht mehr für den Lebensunterhalt. Deswegen brauchen wir jetzt eine zusätzliche private Zwangsversicherung, eine Verpflichtung für den Abschluss einer Rentenversicherung, weil die staatliche Rente nicht mehr ausreicht. Das wäre die Konsequenz davon, dass man glaubt, dass staatliche Transferleistungen im Bereich der privaten Altersvorsorge erforderlich wären. Das muss man mal ganz klarstellen. Also insofern geht dieses Argument der Versicherer intellektuell schon völlig ins Leere. Wir werden aber trotzdem sehen, ob es Wirkung zeigt, liebe Kollegin aus Berlin. Wie ist denn da Ihre Meinung? Wie wird denn diese Diskussion über die Frage, brauchen wir eine verpflichtende Rentenversicherung, was die Versicherer wünschen? Oder reicht die Wahlfreiheit, was wir vertreten? Wir sagen, wer eine Rentenversicherung abschließen will, der soll das dürfen. Wer aber keine abschließen will, der soll nicht dazu gezwungen werden, denn die Kosten sind hoch. Also es sind völlig unterschiedliche Positionen, die die Fondswirtschaft und die Versicherungswirtschaft da vertreten. Wie sieht es denn in der politischen Diskussion da im Moment aus? Weil auf die kommt es ja an, wenn der Entwurf ins parlamentarische Verfahren geht.
Bei uns steht eine sehr intensive Diskussion, das glaube ich auf jeden Fall. Zumal wir jetzt in einer Phase sind, wie Sie ja richtig sagen, in der wir auf den Entwurf warten. Und bis jetzt haben sich vor allem FDP-Politiker zu dem Thema geäußert, angefangen von sehr prominenten Stimmen wie Florian Tonka oder Johannes Vogel, aber auch die zuständige Berichterstatterin Anja Schulz. Das sind alles FDP-Politiker, die bislang gesagt haben, dass sie sich für die Wahlfreiheit einsetzen und dass sie diese Wahlfreiheit auch für gut befinden. Nicht zuletzt, weil es auch viele Beispiele im Ausland gibt, die eben zeigen, dass das eine gute Idee ist.
Zum Beispiel wo?
Es gibt Altersvorsorgedepots in Ländern wie Frankreich, Irland, aber auch USA und Kanada, Beispiele, nach denen wir oft schauen. Und dort gibt es eben diese Verpflichtung nicht. Und das
wenn ich noch mal ganz kurz einhaken darf, das Thema Frankreich ist in Deutschland ja weitgehend unbemerkt geblieben. Aber es ist ein großer Erfolg. Die Franzosen haben da eine Reform vor einigen Jahren gemacht und die hat sich tatsächlich bewährt. Wir reden häufiger von angelsächsischen Ländern. Aber Frankreich darf man in der Diskussion nicht vergessen. Das ist ziemlich erfolgreich, was dort passiert.
2019 wurde diese Reform durchgeführt und seitdem gibt es 10 Millionen Verträge etwa. Und
wow.
extrem hohe Zahlen auch an Vermögen, die in diesen Verträgen stecken. Wir sehen auch, dass viele aus alten Verträgen in solchen neuen Verträgen, die diese Flexibilität zulassen, eben wechseln. Und ich glaube, da kann man sich vieles abgucken. Ich hoffe, dass wir jetzt auch in dem Entwurf das erkennen werden. Aber ein Schritt zurück zu Ihrer Frage von vorhin, wo ist die politische Diskussion? Die FDP scheint ja überzeugt von diesem Schritt zu sein. Florian Tonka hat auch die Fokusgruppe geleitet, steht ja auch 100% hinter den Empfehlungen. Und von dem, was man hört, sind auch die anderen Ressorts völlig damit einverstanden, diesen Schritt zu gehen. Wir müssen natürlich den Entwurf abwarten, um 100% sicher zu sein, was drinsteht. Jetzt ist die Frage, wie sieht's aus bei den Koalitionspartnern? Da hat sich noch keiner festgelegt, aber die Diskussionen laufen. und ich glaube, dass wir jetzt richtig mit den Beratungen im Parlament alle Argumente auf den Tisch legen werden und von verschiedenen Seiten beleuchten werden und genau darüber sprechen werden, wie angemessen ist es jetzt zu sagen, dass der Sozialstaat aufkommt für Bürger, die jetzt mit 88 ohne eine zusätzliche private Altersvorsorge dastehen. Gerade im Blick darauf, dass die gesetzliche Rentenversicherung die Hauptquelle der Alterseinkünfte ist, muss man tatsächlich nochmal gucken, also wie realistisch dieses Beispiel ist. Tatsache ist aber, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir die Diskussion vor uns. Wir haben aber viele andere Stakeholder, die schon längst sich hier positioniert haben, wie zum Beispiel die Verbraucherschützer, sei es denn der VZBV, der Verband der Verbraucherschützerzentralen oder die Stiftung Warentest, die schon längst bei diesem Thema signalisiert haben, wie wichtig es ist, dass die Menschen die Wahl haben und dass sie nicht gezwungen werden, eben eine Leibrente zu nehmen.
Auch wegen des Kostenarguments natürlich.
Wegen des Kostenarguments, wegen der Tatsache, dass große Teile des angesparten Kapitals gleich für die Rentenversicherung vorgesehen werden, weil die Menschen auch anderweitig sparen, weil Menschen auch private Lebensversicherungen abgeschlossen haben, die jetzt nicht im Rahmen der geförderten Altersvorsorge vorgesehen sind, weil sie vielleicht auch bereits eine Immobilie erworben haben und nicht darauf angewiesen sind.
Und weil es für junge Menschen einfach attraktiver ist, eine Wahlmöglichkeit zu haben. Die wollen sich eben nicht verpflichten für die nächsten zig Jahre, um am Ende zu sagen, okay, ich muss jetzt auch noch eine Rentenversicherung abschließen. Wir haben ja momentan Umfragen und die Umfragen gehen eindeutig in die Richtung Wahlfreiheit. Wir brauchen ein Altersvorsorgeprodukt. Wenn dieses Altersvorsorgedepot, das jetzt durch das Gesetz eingeführt werden wird, ein Erfolg werden soll, das attraktiv ist. Die Leute müssen es mögen. Und deswegen ist es wichtig, dass das Produkt möglichst attraktiv gestaltet wird. Und zur Attraktivität eines solchen Produktes gehören eben auch Wahlmöglichkeiten und keine gesetzlichen Zwänge.
Ja, zumal es ganz wichtig sein wird, dass Menschen, die heute 20 oder 30 Jahre alt sind, nicht mit 20 oder 30 entscheiden müssen, wie sie dann mit 67 fürs Alter aufgestellt sind. Das ist eine Entscheidung, die auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden kann, auch im Sinne einer Leibrente, gar keine Frage. Aber dass die Menschen heute gezwungen werden, in diesem frühen Alter auch eine so gravierende Entscheidung fürs später zu treffen, das soll zu Recht
flexibilisiert werden. Ganz genau. Gerade für junge Menschen ist es abschreckend, wenn man sich verpflichten muss für so viele Jahrzehnte. Ich war ja in der Fokusgruppe. Da gab es ja auch Vorstellungen für diverse Zwangssysteme, wo also es keine Wahl mehr geben sollte, auf freiwilliger Basis ein Vorsorgeprodukt zu wählen, sondern wo der Staat eine Verpflichtung ausgesprochen hätte, zum Beispiel in Form eines Staatsfonds. Die Fokusgruppe hat es mehrheitlich abgelehnt, hat auf Wahlfreiheit bestanden. Es war die ganz große Mehrheit in der Fokusgruppe. Aber natürlich kommt jetzt auch auf uns letztlich als Branche die Aufgabe zu, für eine möglichst weite Verbreitung zu sorgen. Denn die Verbreitung spielt natürlich schon eine große Rolle. Ich meine, warum gibt es diese Reform? Die Reform wird letzten Endes dazu gemacht, um angesichts der demografischen Zahlen den Lebensstandard im Alter einigermaßen halten zu können. Und deswegen braucht man eben eine private Altersvorsorge. Die private Altersvorsorge hängt natürlich sehr stark dann davon ab, dass möglichst viele mitmachen. Sonst wird das Problem ja nicht gelöst. Also auch wir sind gefordert, als Branche für eine hohe Verbreitung zu sorgen.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, es geht ja nicht nur um die Verbreitung, die ist wichtig, aber es geht eben auch darum, dass diejenigen, die dieses Produkt abgeschlossen haben, eine auskömmliche Rendite erwirtschaften, die idealerweise über dem liegt, was derzeit mit versicherungsbasierten Lösungen erzielt werden kann. Und zwar nicht nur in der Ansparphase, sondern eben auch in der Auszahlphase. Da haben wir ja bisher das Monopol der Leibrenten und das ist nicht nur kostenintensiv, weil vielleicht die Versicherer sich daran eine goldene Nase verdienen, sondern es ist ja deshalb kostenintensiv, weil da sehr viele regulatorische Vorgaben herrschen, weil es Zwänge in der Anlagestrategie gibt, die eben bei einer freieren, fondsbasierten Lösung so nicht bestehen würden. Das heißt, der Anleger hat nicht nur die Wahlfreiheit, ein anderes Produkt zu wählen, sondern auch innerhalb des Altersvorsorgedepots verschiedene Fonds entsprechend seiner Präferenzen zu mischen. Und wir haben uns das mal angeschaut, exemplarisch in unserer Studie für einen quasi Mischfonds, also eine Mischung aus einem Aktien- und Rententeil, 70% Renten, 30% Aktien, also relativ konservativ. Und wir kommen allein da mit diesem eher konservativen Portfolio auf eine Rendite von im Schnitt 4,4% pro Jahr, nach Kosten wohlgemerkt. Und das ist deutlich mehr, selbst bei dieser, wie gesagt, konservativen Herangehensweise, als man derzeit mit einer Rentenversicherung erzielen könnte. Das ist natürlich was, was dann über den langen Zeitraum, also sowohl die Ansparphase, aber auch die lange Zeit, wo man in der Auszahlphase ist, denn Wenn die Leute im Schnitt 86, 87 werden, sind es eben doch 20 Jahre. Und da machen 4% oder 4,4% Rendite versus ein bisschen weniger eben schon einen Unterschied über den Zinseszinseffekt. Und deswegen, wenn wir uns das anschauen mit einer Auszahlrate, die so liegt wie bei Leibrenten, dann bleibt noch erheblich Kapital übrig. Also 2/3 der Anleger haben nachher noch mehr als die Hälfte des ursprünglichen Betrags übrig.
Und ein ganz wichtiges Argument für die Attraktivität der Fondsrente gegenüber der Leibrente ist, das, was übrig ist, kann ich vererben. Während der Versicherungsnehmer nichts vererben kann, da kommt das, was noch übrig ist, dem Kollektiv zugute.
Meistens zumindest, genau.
Ja, das ist also für mich als individuellen Anleger deutlich attraktiver, wenn ich dann noch was zu vererben habe.
Ja, erstens das und zweitens mal zeigt diese hohe Restsumme, dass man auch die Auszahlung vorher in einem gewissen Rahmen unter gewissen Umständen erhöhen kann. Also wenn die Börsenentwicklung in den ersten Jahren des Rentenbezugs gut war, kann man gefahrlos im Sinne von ohne das Risiko zu erhöhen, dass das Geld am Ende nicht reicht, erhöhen. Wir haben da eine Beispielrechnung gemacht, da sind es im Schnitt 15% mehr, die man sich auszahlen kann, wie gesagt, je nach Börsenentwicklung, aber das zeigt vor allem, die Rente ist flexibel. Also sie lässt sich einerseits auf Basis der bisherigen Entwicklung anpassen, sie lässt sich aber natürlich auch auf Basis der individuellen Anlegerpräferenzen anpassen. Also der Immobilienbesitzer versus der Mieter, derjenige, der vielleicht einen Kredit am Anfang ablösen will, versus derjenige, der das eben nicht machen muss, derjenige, der vielleicht hohe Pflegekosten hat, versus derjenige, der das nicht hat. Da lassen sich viele Modelle finden, die Anleger individuell vom Anbieter, vom Berater, von wem auch immer gestaltet werden können. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil.
Einer der wichtigsten Vorteile finde ich, weil wenn ich sehe, dass ich meine Auszahlungen erhöhen kann, dann habe ich natürlich noch eine viel bessere Altersvorsorge, als wenn ich wie im Fall einer Rentenversicherung statische Beträge bekomme.
Also da gibt es natürlich gegebenenfalls auch Überschussbeteiligung. Das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Das unterliegt natürlich ähnlichen Bedingungen, aber es lässt sich eben nicht so genau individuell steuern, weil die Überschussbeteiligung bei einer klassischen Rentenversicherung jetzt ja für alle Versicherten ausgezahlt wird.
Ja.
Das heißt, ich als individueller Versicherter kann natürlich auch mit meinen Beiträgen ein bisschen rumspielen, aber ich habe nicht die vollkommene Freiheit,
genau,
gerade in der Auszahlphase und die Überschussbeteiligung, wie gesagt, ob ich die verwenden will, um meine Auszahlung zu erhöhen.
Und vor allem entscheidet die Versicherung über die Höhe der Überschussbeteiligung und nicht ich.
Ja.
Und das ist der, glaube ich, entscheidende Unterschied zwischen einem Auszahlplan bei einem Fonds und einer Leibrente. Wenn wir schon über Auszahlungen sprechen, Frau Todorova, wie ist denn das im Ausland geregelt?
In den Ländern, in denen es Altersvorsorgedepots bereits gibt, sehen wir, es gibt keine Vorgabe für eine Leibrente, aber viel spannender finde ich, dass es mehrere Länder gibt, wie zum Beispiel die USA, Kanada, Irland, bei denen es konkrete Vorgaben seitens des Gesetzgebers gibt für eine Mindestauszahlung. Die Realität zeigt, dass die Menschen sehr vorsichtig mit der Auszahlung von ihren Ersparnissen umgehen und dass der Gesetzgeber in diesen Ländern sogar gezwungen ist, konkrete Vorgaben zu machen. Also es ist bei Weitem nicht so, dass der Mensch dann mit 67, 70, wie viel auch immer Jahren, einfach sagt, gut, ich nehme das Geld und kaufe mir einen teuren Wagen oder mache eine Weltreise und dann nach mir kommt die Sinnflut, sondern die Menschen sind schon äußerst vorsichtig, wenn es um ihre Altersvorsorge geht. Und sie können damit umgehen, man kann es ihnen zutrauen, dass sie vernünftig damit umgehen.
Ja. Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach dann das parlamentarische Verfahren entwickeln?
Eigentlich habe ich fest damit gerechnet, dass uns heute bereits ein Entwurf vorliegt, denn zu Beginn des Sommers hieß es ja, jetzt im Laufe des Sommers oder zum Ende des Sommers, wahrscheinlich mit dem Beginn der Sitzungswochenzeit, werden wir einen Entwurf bekommen. Ich hoffe auf ein zügiges parlamentarisches Verfahren, denn wir sind ja schon am Ende dieser Legislatur. Es stehen sehr hitzige Wochen im Parlament auch an. Es gibt sehr viele Gesetzgebungsprozesse, die jetzt zu Ende kommen sollten. Und da darf die private Altersvorsorge nicht unter den Tisch fallen. Und es darf auch nicht wegen zeitlichen Restriktionen in irgendeiner Form aufgeschoben werden, sondern ich rechne damit, dass die Politiker tatsächlich, und das traue ich denen voll und ganz zu, den Ernst der Lage erkannt haben und auch diese unglaubliche Möglichkeit, die vor uns steht, nicht verspielen lassen.
Die Ampel sollte ein Interesse daran haben, mal eine erfolgreiche Reform über die Rampe zu bringen. Weil das ist eine Reform, die viele in der Bevölkerung haben wollen, die großen Rückhalt in der Bevölkerung hat, das zeigen ja die Umfragen. Und es wäre mal wirklich ein konstruktiver Schritt nach vorne. Also politisch wäre es, glaube ich, nicht schlecht für die Ampelparteien, wenn sie diesen Entwurf ein Gesetz werden ließen.
nicht schlecht für die Regierung, nicht schlecht für die Menschen in Deutschland. Und dazu haben sich die Politiker ja verpflichtet, dass sie sich um die Altersvorsorge der Menschen kümmern. Und wie es in der FAZ diese Woche hieß, nicht viele Reformvorhaben haben das Potenzial, ein großer Wurf zu werden.
Genau.
Aber diese Reform schon. Und deshalb wünsche ich uns das allen und hoffe darauf.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Lina. In dem Sinne danke ich allen für ihre Aufmerksamkeit und auch insbesondere euch beiden, Markus Michel und Lina Todorova. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.